Ich hatte immer hochtrabende Pläne. Ich war auch der felsenfesten Meinung, dass ich mal in Hollywood lande und Brad Pitt heirate. Und ich hatte 8 verschiedene Oscar-Reden schon vorbereitet. Also ich habe immer sehr groß gedacht und mich auch sehr oft im Verlauf meiner Karriere überschätzt. Ein eigenes Theater war lustigerweise nie auf dem Zettel.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf, wir freuen uns sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid und wünschen euch vom ganzen Podcast-Team alles Gute für 2021. Ich bin Maximilian Nowroth und hatte in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit. Umso mehr freue ich mich auf den Tag, wenn sich der Lockdown lüftet und auf den Bühnen unserer Stadt endlich wieder das pure Leben spielt. Aber wie geht es der Kulturbranche eigentlich aktuell so? Wie leben und wie überleben Menschen, denen das Virus und die Politik quasi Berufsverbot erteilt hat? Das will ich mit euch in dieser Folge herausfinden und habe dazu eine Frau eingeladen, deren Stimme ihr gerade im Intro und möglicherweise auch schon mal live gehört habt. Sie ist Schauspielerin und seit einem Jahr auch Intendantin im Theater an der Lugallee. Mit 40 Jahren ist sie exakt so alt wie die bekannte Bühne in Oberkassel und berichtet euch jetzt, warum sie das Jahr 2020 gar nicht so schlecht fand, wie ihr Theater aktuell finanziell dasteht und welche Unterstützung sie von der Stadt bekommt. Außerdem erzählt sie von ihrem Nebenjob bei Aldi, der Liebe zu Excel-Tabellen und gibt am Ende sogar noch einen ganz persönlichen Tipp gegen Lampenfieber. Bühne frei für Christiane Reichert.
Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
Hallo, Happy New Year.
Ja, dir auch ein frohes Neues und ich würde sagen, wir starten unseren Podcast direkt mit unserem beliebten Format 5 Fragen in 60 Sekunden. Bist du bereit?
Du heiliger Bimbam.
Auf geht's. Du machst ja schon seit 20 Jahren Theater, bist auf Bühnen unterwegs. Was war deine bisherige Lieblingsrolle?
Meine Lieblingsrolle war hier in Düsseldorf, da gab es das Musical Kein Pardon nach dem berühmten Film von Harpe Kerkeling. Und das war endlich mal ein Musical mit vielen Rollen für dicke Frauen und das war super.
Du hast bestimmt schon mal den einen oder anderen Hänger auf der Bühne. Kannst du dich da an einen Moment erinnern, der richtig schlimm war?
Richtig schlimmer Hänger nicht, aber richtig schlimme Panne, als ich zum Schlussapplaus ging und das Publikum durchdrehte wie blöd und ich dachte, wow, ich war richtig gut und dann guckte ich runter und sah, mein Oberteil war offen. Das war der Grund für den Applaus.
Hast du dich schon mal auf der Bühne verliebt?
Nein.
In andere Schauspieler?
Ach so, ja, ja, doch so halb. Also ich habe meinen Partner auf der Bühne kennengelernt. bei Benjamin Blümchen. Er war Zoodirektor Tierlieb und ich war Carla Kolumna. Und dann schlug der Blitz ein.
Inwiefern hilft dir deine Schauspielkunst auch manchmal im Alltag?
Die Schauspielkunst hilft, weil man sich ganz gut unter Kontrolle hat. Also wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die einem nicht so sympathisch sind, schafft man es trotzdem, ein Lächeln zu bewahren und Smalltalk zu machen.
Hast du ein schauspielerisches Vorbild?
Ich habe ein schauspielerisches Vorbild, das aber hierzulande keiner kennt. Das ist ein australischer Darsteller, der durch alle Genres gegangen ist. Der war mal bei der Sesamstraße Moderator, hat aber auch Shakespeare gespielt, hat Musicals gemacht und dreht Filme. Also einer, der alles tun darf und das finde ich toll.
Vielen Dank, dann herzlich willkommen nochmal offiziell in unserem Podcast, liebe Christiane. Du hast es geschafft.
Yay!
Vielleicht mal für alle, die das Theater in der Lugallee, das du ja leitest seit einem Jahr, noch nicht kennen. Was würdest du in einem Düsseldorfer Reiseführer darüber schreiben?
Es gibt tatsächlich in einem Reiseführer eine kleine Rubrik über uns und da heißt es bezauberndes Zimmertheater mit dem Charme eines Pariser Vorstadttheaters. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also wir sind das einzig linksrheinische Theater in Oberkassel. Es ist ein winzig kleines Zimmertheater aus rotem Plüsch mit nur 75 Plätzen und es ist ein Ort, wo man alleine hingehen kann, aber nicht alleine bleibt.
Was sind so die typischen Gäste, die zu euch kommen?
Wir haben ein Stammpublikum, das etwas älter ist, das ich quasi von meinen Vorgängern mit übernommen habe. Wir haben viele alleinstehende Leute, die kommen, weil sie eben wissen, ach, sie können mit der Dame an der Kasse quatschen und mit dem Barkeeper und ich tiger da auch immer rum. Man kann sich unterhalten, man kann Anschluss finden. Und jetzt, seit ich letztes Jahr das Programm so ein bisschen Richtung Krimi und Thriller ausgerichtet habe, haben wir auch neue Stammgäste, jüngere Pärchen, die da sitzen und mitermitteln und Spaß haben.
So Oberkasseler Juppies, wenn man das so sagen darf? Oder?
Es gibt ein paar Oberkasseler Juppies, die das irgendwann so für sich entdeckt haben und dann reinkommen und sagen, oh mein Gott, ist das süß, und die dann teilweise auch in Grüppchen kommen. Also jetzt zwischen den Lockdowns bei den Miss Marple-Krimis und dann auch bei Sherlock Holmes hatte ich immer so eine Gruppe von ungefähr 10 wirklich schicken, jungen Menschen, und das fand ich total super, wie sich das so vermischt hat, weil es irgendwie, es ist so latent schrabbelig und deswegen schon wieder kultig. Und das scheint auch den Juppies zu gefallen.
Was ist der größte Unterschied zwischen deinem Theater und zum Beispiel dem Schauspielhaus in Düsseldorf?
Ja Gott, das Schauspielhaus ist hochgegriffen. Also unser Theater ist quasi das verlängerte Wohnzimmer der Leute. Da kann man sich, man muss sich nicht wahnsinnig in Schale werfen. Man kann einfach spontan vorbeikommen und sich wohlfühlen und kann auch mal die Füße ausstrecken und kann auch über seine Alltagsprobleme quatschen.
Jetzt bist du ja seit einem Jahr Intendantin dieses Theaters in der Lugallee. Wie kam das eigentlich?
Das war ein schleichender Prozess. Also rückblickend habe ich erkannt, dass meine Vorgänger einen Plan hatten, für den ich aber zu naiv war. Ich habe 2012 dort als Schauspielerin angefangen und dann wurden mir immer mehr Aufgaben übertragen. Dann hieß es, mach doch mal ein Solostück, mach doch mal Regie, schreib doch mal ein Stück, übernimm doch mal die Pressearbeit, komm, wir bringen dir mal Kassenwesen bei. Und dann 2018 im Sommer saß ich mit meinem Vorgänger auf der Bank vor dem Theater und dann sagte er nur, du weißt, was jetzt kommt, ne? Und ich sagte, ich glaube schon. Und das war das Übernahmegespräch.
Also so richtig gefragt hat er dich nicht?
Nee, so richtig gefragt. Es war dann einfach so ein natürlicher Prozess, dass es gar nicht anders sein konnte.
Und was beinhaltet diese Aufgabe genau? Also du hast ja gerade schon verschiedenste Arbeiten geschildert. Bist du auch so ein bisschen Managerin, aber auch Mädchen für alles?
Oder? Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb. Also ich sage, jede Salzstange, die ein Gast isst, habe ich vorher bei der Metro eingekauft. Ich habe das Theater jetzt auch innerhalb von 18 Monaten selber renoviert und jede Wand gestrichen und jede Fußleiste lackiert. Ich suche die Stücke aus, ich inszeniere die meisten Stücke, ich spiele auch mit, ich mache die Buchhaltung. Die Presse, alles quasi.
Wie viele Menschen unterstützen dich bei deiner Arbeit?
Ich habe natürlich im Theater Angestellte, also ich habe ein Team von Crew und also Theken- und Technikkräften, das sind 10. Und insgesamt einen Pool so von festen Schauspielern, ungefähr 15, die in den Produktionen mitspielen und dann halt noch Gastkünstler. Also alles in allem ist es so eine Familie von knapp 50 Menschen.
Das heißt, ihr habt kein festes Ensemble, sondern du suchst dir je nach Stück die Menschen aus, die du auf der Bühne gern hättest.
Genau, ich arbeite mit freiberuflichen Darstellern zusammen, mit Solo-Selbstständigen und gucke immer, dass jeder so in 2 Stücken pro Spielzeit dabei ist, damit die Leute so alle paar Monate eben an dem Theater sind, damit eine gewisse Bindung entsteht, aber trotzdem, dass nicht immer die gleichen zu sehen sind, damit genug Abwechslung fürs Publikum da ist. Ich spiele selber nur die kleineren Rollen. Ich mache so die typischen, bei Miss Marple bin ich die lustige ungarische Haushälterin, die kommt 3-4 Mal rein, kassiert die Lacher, so, aber die Hauptrollen überlasse ich den anderen. Das ist auch die größte Gefahr, finde ich, wenn man so ein Ein-Mann-Betrieb ist. Niemand braucht jetzt, Frau Reichert verwirklicht sich da auf der Bühne selber und stemmt einen Shakespeare ganz alleine oder sowas. Nee, also ich gucke nach kleinen, netten Rollen, die passen, aber die mir genug Zeit lassen, dass ich als Regisseurin wirklich auch auf die anderen gucken kann.
Wenn wir mal in deinem Leben so ein bisschen zurückspulen, du bist ja 1980 in Schweinfurt in Franken geboren.
Frankenland.
Konntest du dir damals schon vorstellen oder hast du vielleicht sogar geplant, irgendwann mal ein Theater zu übernehmen?
Das ist das Lustige, überhaupt nicht. Ich hatte immer hochtrabende Pläne. Ich war auch der felsenfesten Meinung, dass ich mal in Hollywood lande und Brad Pitt heirate. Und ich hatte 8 verschiedene Oscar-Reden schon vorbereitet. Also ich habe immer sehr groß gedacht und mich auch sehr oft im Verlauf meiner Karriere überschätzt. Ein eigenes Theater war lustigerweise nie auf dem Zettel. Das hat sich dann irgendwie so ergeben.
Wie bist du denn zur Bühne, zum Theater überhaupt gekommen?
Bei mir war es so, also Schweinfurt, wo ich herkomme, ist eine Kleinstadt und da gibt es ein Stadttheater, das nur Tourneebetrieb hat. Und dort konnten Schüler als Kartenabreiser und Programmverkäufer arbeiten, wurden nicht bezahlt, aber durften die Vorstellungen sehen, gratis. Und ja, so haben die Veranstalter eben sichergestellt, dass nur wirklich Interessierte diesen Job gemacht haben. Und dann war natürlich habe ich ganz schnell Feuer gefangen, sehr zum Leidwesen meiner Eltern.
Deine Eltern waren beide Ärzte. Richtig. Ich kann mir vorstellen, das war jetzt nicht so deren klassisches Berufsziel für die Tochter.
Überhaupt nicht. Meine Mutter hat es ganz clever gemacht. Sie haben mir so ein bisschen Druck gemacht und der Deal war, wenn du ein Abi besser als 1,5 schaffst, darfst du machen, was du willst. Und später kamen immer wieder so Deals, okay, du hast ein Jahr Zeit, einen Platz an der Schauspielschule zu finden. Und nach dem Abschluss, du hast ein Jahr Zeit, wirklich durchzustarten. Und das hat mich immer angespornt.
Welches Abi hattest du am Ende?
1,3.
Nicht schlecht. Wie ging es dann weiter?
Dann bin ich zur Musicalschule nach Hamburg gegangen. Das war eine ganz pragmatische Überlegung. Ich habe gedacht, für so reines Schauspiel bin ich nicht tiefgründig genug. Für klassischen Gesang singe ich nicht schön genug. Beim Musical ist alles ein bisschen dabei, mache ich mal das. Und habe das dann gemacht und hatte dann das Glück, nach 3 Jahren, dass mein Schauspiellehrer ein Musical in Köln inszeniert hat, im Musicaldom dort, und mich mitgenommen hat. Und so hatte ich einen ziemlich guten Start ins Berufsleben quasi.
Da warst du 22 Jahre
alt. Da war ich 22 Jahre alt, genau.
Bei der Premiere. Mhm. Dann habe ich aber auch über dich erfahren, dass du von dieser Musical-Schule oder Hochschule geflogen bist nach 2 Jahren. Wie ist das denn passiert?
Von der ersten Musical-Schule bin ich nach 1 Jahr runtergeflogen wegen unangepasstem Verhalten und bin dann einfach an die nächste gegangen. Und die gehörte zum großen Stella-Musical-Konzern, der pleite ging. Also diese Schule ging dann nach 2 Jahren pleite.
Scheint, als wärst du so ein Fluch gewesen.
Total. Wobei ich rückblickend sagen muss, also der Rauswurf von der ersten Musical-Schule war absolut berechtigt, weil ich überhaupt nicht irgendwie an meiner Qualität gearbeitet habe, sondern nur auf Teufel komm raus anders sein wollte. Und eben nur versucht habe, noch verrückter oder noch durchgedrehter oder noch besonderer zu werden, was natürlich auf Dauer irgendwie kein Weg ist. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn es gute Pädagogen gewesen wären, hätte man dagegen steuern können. Aber dazu war die Schule einfach zu groß und zu viele Schüler. Aber ich habe dort gelernt, mich durchzubeißen, was mir später unheimlich geholfen hat.
Und wie muss man sich dich dann so als Schauspielerin so in den 20ern, also in deinen 20er Jahren vorstellen? Was waren so die klassischen Rollen, die du übernommen hast?
Die klassischen Rollen waren lustigerweise schon damals die Mutterrollen. Also mein erstes Engagement mit 22, da habe ich eine Mutter, Spielalter 40 bis 50 gespielt. Und so ging das auch durch. Also ich habe immer die Wirtinnen, die Mütter, die Lauten, die Strengen gespielt. Habe immer damit gehadert, bis mich dann in einem Sommer ein Intendant bei einer Molière-Inszenierung tatsächlich als Unschuld vom Lande besetzt hat. Total gegen den Typ. Und dann durfte ich endlich mal die sanfte Liebe sein und habe auch den Prinzen am Ende abbekommen und habe festgestellt, wie unendlich langweilig das war. Und seitdem war ich mit meinem Rollenfach völlig fein.
Was ist denn so die Faszination Bühne für dich, wenn du schon sagst, du hast quasi dann im jungen Alter beschlossen, auf jeden Fall, ob das jetzt Hollywood ist oder Theaterbühne, aber auf jeden Fall auf der Bühne zu stehen?
Ja, wie soll man das in Worte fassen? Also Theater ist einfach ein ganz besonderer Ort. Es ist eine Magie. Das war schon damals als Schülerin, wenn ich da drin saß und mir Vorstellungen anschaute, das Knistern von Scheinwerfern, das Licht wird dunkel, da passiert etwas. Es ist für Zuschauer Flucht vor der Realität. Man kann für 2 Stunden die Welt um sich rum vergessen und ganz abtauchen. Und davon ein Teil zu sein, das machen zu dürfen, das ist, ja, wenn man da einmal Blut geleckt hat, da kommt man nicht mehr von weg.
Was sind das so für Fähigkeiten, die du dafür brauchtest, um diese Karriere hinzulegen?
Viel, viel Trotz und viel, viel Durchsetzungsvermögen. Ich war nie auf einem Gebiet eine besondere Koryphäe. Also ich bin keine überdurchschnittliche Schauspielerin oder Künstlerin. Da gibt es ganz andere. Aber ich bin ein unheimlicher Trotzkopf und ich habe mich einfach von vornherein durchgebissen.
Kannst du so ein Beispiel nennen, wo du es allen gezeigt hast, wo dieser Trotz zum Vorschein kam?
Ja, schon mal allein, dass das mit dem Job geklappt hat. Ich bin dann nach ein paar Jahren mal zu meinem ersten Schauspiellehrer am Gymnasium zurückgefahren. Und das platzte so aus ihm heraus. Ich war sehr verletzt danach, aber er hatte recht, wo er sagte, von allen Mädchen in meiner Theatergruppe, das ausgerechnet du das schaffst. Die untalentierteste macht's tatsächlich. Das hat mich damals sehr verletzt, aber ja, so war's. Ich habe nie dem ganz gängigen Schönheitsideal irgendwie entsprochen und habe immer schon als Teenager, ne, wollte immer auch so ein süßes, blondes Mädchen sein und so. Das klappte nicht. Ja, und dann war immer diese, aber ich zeig's euch trotzdem, ich kann das nämlich trotzdem. Also es ist ganz viel einfach aus Trotz entstanden.
Und deine Eltern sind auch stolz auf diesen Weg, den du gegangen bist?
Total. Also das muss ich meinen Eltern wirklich zugutehalten, so unbegeistert sie am Anfang waren von der Berufswahl. Sie haben beide selber ihren jeweiligen Traumjob ergriffen. Also sie waren beide wirklich Ärzte aus Überzeugung und aus Leidenschaft. Und deshalb haben sie das akzeptiert. Und nachdem sie dann natürlich nach den ersten Jahren sahen, okay, man kann von diesem Beruf leben, man schläft nicht unter der Brücke, man hat ein geregeltes Auskommen, dann haben sie tatsächlich ihren Frieden gefunden damit. Und jetzt sind sie stolz.
Die Frage stellt man sich, oder die stelle ich mir natürlich auch, Thema Gehalt beim Schauspielern oder gerade bei dir, die ja irgendwie sehr viele verschiedene Aufträge hatte, Musical, Wanderbühne, wie viel verdient man denn da eigentlich so als Schauspielerin?
Also ich sage immer so als Vergleich, ich verdiene nicht wie ein Chefarzt, aber ich verdiene besser als eine Krankenschwester. Also wenn man umtriebig ist, wenn man viele Jobs miteinander kombiniert und wirklich durchgehend beschäftigt ist und sich auch für nichts zu schade ist, dann kann man gut davon leben. Wenn man jetzt sagt, ich will nur Shakespeare spielen und ich will nur große, hehre Kunst machen, dann muss man entweder sehr gut sein oder sehr bescheiden.
Du hast ja klar gemacht, dass du irgendwie so eine Allrounderin bist, kannst viele verschiedene Dinge. War das auch irgendwie so ein Grund, warum es ja dann vielleicht mit dieser Theaterintendanz für dich genau das Richtige war?
Das war genau das Richtige eben. Also ich habe die Jahre davor, ich habe immer damit gehadert, bei jeder Produktion, dass ich sag jetzt mal geistig oder vom Kopf her, viel besser war als meine faktische Leistung auf der Bühne. Also ich habe immer das große Ganze gesehen, habe mich immer für ganz viel interessiert. Das war aber als reine Darstellerin nicht gefragt. Da sollte ich einfach nur funktionieren in der Rolle, für die ich besetzt war. Und ich war immer auf der Suche nach dem passenden Ort für mich, wo die verschiedenen Talente irgendwie ihren Platz finden. Und bin immer daran verzweifelt, dass ich jetzt keine wahnsinnsbombastische Sängerin oder Schauspielerin bin. Und jetzt habe ich diesen Ort tatsächlich gefunden, wo eben all die vielen Eigenschaften, dass ich eine gute Heimwerkerin bin, dass ich super in Buchhaltung bin, dass ich Excel-Tabellen liebe, so, ne? Wo all die verschiedenen Fähigkeiten auf einmal zusammenspielen und genau das gefragt wird.
Aber wenn du diesen Traum deiner Jugend vergleichst, Hollywood, Brad Pitt heiraten, Oscar gewinnen und jetzt bist du Chefin eines Theaters und spielst vor 75 Leuten, wie zufrieden bist du mit diesem Weg?
Ich stelle mir die Frage oft, was passieren würde, wenn mein 18-jähriges Ich auf mein 40-jähriges Ich treffen würde. Ich glaube, mein 18-jähriges Ich wäre enttäuscht, weil es nicht so glamourös und groß ist, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Mein 40-jähriges Ich ist aber sehr zufrieden, weil ich merke das immer wieder, gerade jetzt in Zeiten der Krise. Ich wache morgens auf und ich bin glücklich und ich weiß, ich mache genau das, was ich machen will. Und das ist ein unbezahlbares Privileg.
Als du vor einem Jahr gestartet bist als neue Intendantin des Theaters an der Lugallee, was waren da so deine großen Ziele, vielleicht auch um sich abzuheben von deinen Vorgängern? Was war so deine Agenda, um das Theater zu prägen?
Ja, meine großen Ziele waren eben, den Laden ein bisschen auf Vordermann bringen, zu renovieren, thematisch die Stücke ein bisschen Richtung moderner, ein bisschen Richtung Krimi und Thriller umzugestalten, damit vielleicht ein etwas jüngeres Publikum zu gewinnen, Kontakt zu den wichtigen Leuten in der Stadt zu knüpfen, so, ja, das Theater so ein bisschen sanft zu modernisieren. Das war der Plan.
Ist der Plan aufgegangen?
Naja, der Plan ist aufgegangen halt auf völlig andere Art und Weise, weil dann kam Corona und dann war erstmal alles komplett anders. Dann bin ich ja, um mich zu beschäftigen, bei Aldi jobben gegangen, was wiederum eine Dame von der Presse mitbekam. Und dann begann diese Lawine, die Theater-Aldi-Frau, was mir sehr viel Aufmerksamkeit in dieser Stadt beschert hat.
Du hast ja auch bei Facebook, ich glaube in eurem letzten Post von 2020 so schön geschrieben, wir weigern uns 2020 als, Zitat, Kackjahr abzutun.
Ja.
Wie genau meinst du das?
Ich meine das, ich bin kein sehr spiritueller Mensch, aber mir ist im Verlauf des letzten Jahres irgendwann aufgefallen, natürlich war 2020 für fast alle von uns scheiße und ist irgendwie in eine Richtung gelaufen, die wir alle nicht wollten, aber dennoch ist es Lebenszeit. Dennoch waren es 365 Tage meines Lebens. Und jetzt einfach zu sagen, das war alles doof und immer auf dieses Jahr zurückzuschauen und zu sagen, ja, das war ein doofes Jahr, das hätte man streichen können, da bin ich wieder zu trotzig für. Ich sage, nein, es hatte auch gute Seiten und es sind auch Dinge passiert, die für die Zukunft wegweisend sind. Und ich weigere mich einfach, dem Virus anzuerkennen, dass es ein Jahr kaputt gemacht hat. Nein, das war kein Kackjahr. Da ist wieder der Trotz da.
über die Details sprechen wir gleich noch. Vielleicht, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Start Anfang 2020 von dir als neue Chefin des Lukalé-Theaters. Hattest du vielleicht auch Angst, was falsch zu machen oder das Stammpublikum zu vergraulen mit deinen neuen Ideen?
Total, total. Also das war ein Drahtseilakt. Ne? Hoffentlich schaffe ich das, die Alten zu halten und neue zu gewinnen. Also das ist so die, wie sagt man immer, die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also das und dann natürlich die erstmal durchzublicken, wer ist wichtig in der Kulturszene, der Staat und dann sich bei den einzelnen Leuten vorzustellen. Und ich war schrecklich nervös. Ich habe meinen Vorgänger, glaube ich, zweimal die Woche angerufen, weil ich dachte, ich mache irgendwas falsch. Und ich habe auch wahnsinnig viel falsch gemacht. So.
Zum Beispiel, was waren so die größten Lernerfahrungen?
Zum Beispiel hatte ich völlig übersehen, dass man vielleicht, wenn man eine Kulturförderung von der Stadt Düsseldorf bekommt, die auch mal informiert, dass man jetzt neuer Chef ist.
Du hast den Wechsel gar nicht kommuniziert.
Ich dachte, ja, mein Vorgänger wird das schon gesagt haben, die werden das schon irgendwie wissen. Und dann war so, die wissen das nicht. Okay, also jedem einen Brief schreiben und alle einladen. Und dann kamen die auch zur ersten Premiere und ich war also... Ja, dann ist zum Beispiel passiert, dass ich ein Politiker sich angekündigt hat und ich habe ihn dann gegoogelt, um zu wissen, wer das ist, und habe mir aber das falsche Bild angeguckt und habe dann den falschen Gast im Publikum angesprochen, mich wunderbar mit dem unterhalten, eine halbe Stunde, bis mir ein anderer Mann im Hintergrund auffiel, der sich so totlachte und mir zuwinkte. Ja, da habe ich irgendeinen namenlosen Gast für einen Politiker gehalten und voll gequatscht und der eigentliche Politiker. So, also mir ist ganz viel blöder Quatsch passiert.
Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass die Stadt dich und euch das Theater unterstützt mit 40.000 Euro im Jahr. Ja. Ich habe gelesen, du hast es geschafft, mit einem Sparkurs eure Fixkosten so zu senken, dass diese 40.000 Euro das komplett decken.
Ja.
Ich meine, so ein Sparkurs ist ja auch immer, finde ich, eine Gefahr, sich erstmal unbeliebt zu machen, vielleicht auch Dinge zu verändern, zu kürzen, die andere Leute wertgeschätzt haben. Wie genau bist du das angegangen mit diesem Sparkurs?
Also ich hatte das ganz große Glück, dass meine Vorgänger und ich, wir haben ja so einen schleichenden Übergang gemacht. Also im letzten Jahr habe ich das Theater schon mit meinem Vorgänger zusammengeleitet. Ich hatte also ein Jahr lang Einblick in alle Konten, in alle Geldbewegungen, in alle Verträge. Und mein Sparkurs bestand dann eben zum Beispiel darin, dass ich... Räumlichkeiten abgestoßen habe. Wir hatten noch ein Büro, wir hatten noch verschiedene Lagerräume, wo ich gesagt habe, okay, die brauche ich nicht. Oder dass ich Anzeigen, die wir immer seit Jahren einfach geschaltet haben in irgendwelchen Zeitungen, wo ich gesagt habe, nee, ganz ehrlich, im Anzeigenteil hinten auf der letzten Seite eine Schwarz-Weiß-Anzeige, kommen Sie zu uns ins Theater, das brauche ich nicht. Und so, also ich habe nicht an Personen gespart, sondern an solchen Dingen. Ich habe einen schwäbischen Großvater gehabt, und der hat immer gesagt, halt die Kröten zusammen. Rückblickend war das Schlauste, was ich tun konnte.
Weil es das Theater relativ solide durch das Corona-Jahr getragen
hat. Weil ich dadurch weiß, die Institution des Theaters, einfach die Räumlichkeit, ne, das ist gesichert.
Wie sieht eure Finanzlage aus? Also wie finanziert sich eigentlich so ein privates Theater?
Ja, im Wesentlichen durch die Einkünfte. Also ich habe... Ich arbeite mein Team, also die Technik und Tresenkräfte, das sind Minijobber. Und meine Schauspieler sind, wie gesagt, Freiberufler. Das heißt, das hat natürlich den Vorteil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass wenn kein Spielbetrieb stattfindet, ich also keine Einnahmen habe, ich diese Leute nicht bezahlen muss. Deswegen sieht es auf dem Papier ganz ordentlich aus bei uns. Was ich vollkommen unterschätzt habe bei dieser Rechnung ist, dass aber, wenn man mit diesen Menschen zusammenarbeitet, die einem ans Herz wachsen. Und dass der Zustand zu sagen, wir dürfen leider gerade nicht spielen, demnach kann ich euch auch keine Gage zahlen, menschlich etwas mit einem macht. Das habe ich komplett unterschätzt. Dass dir die Schicksale nahe gehen. Und dann hast du da eben an die 50 Mitarbeiter. Und
den du allen persönlich sagen musstest, sorry, es geht nicht mehr.
Ja, und das macht was mit einem. Gott sei Dank, also die Stadt Düsseldorf war da ganz toll. Die haben während des ersten Lockdowns einen Hilfsfonds ins Leben gerufen für die Theater. Und da konnte ich dann tatsächlich für alle Mitarbeiter und alle Künstler für diese 2,5 Monate, die geschlossen war, Ausfallhonorare beantragen, habe die auch komplett zugesprochen bekommen. Also für die Zeit waren alle fein. Ja, wie ich Ihnen jetzt für November, Dezember oder so lange, wie der Lockdown noch dauert, unter die Arme greife, weiß ich noch nicht, aber ich bin dran.
Wenn du jetzt so die Zahlen vergleichst, 2019, sag ich mal das letzte normale Jahr zu 2020, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was sind so die entscheidenden Veränderungen, vielleicht bei Zuschauerzahlen und Einnahmen?
Kann man ganz klar sagen, es hat sich beides halbiert. Wir hatten im Jahr 2019 ungefähr 10.000 Zuschauer, letztes Jahr waren es dann ungefähr 5.000. Und bei den Einnahmen ist es ähnlich, also wir hatten im Vorjahr, 2019 waren es glaube ich so um die 130.000, 140.000 Einnahmen und letztes Jahr waren es knappe 70.000. Und das obwohl, das muss ich sagen, wir haben ja sofort geöffnet nach dem ersten Lockdown, sobald man wieder durfte, vom 4. Juni und haben auch wirklich bis zum zweiten Lockdown durchgespielt. Haben keine Sommerpause und nichts gemacht, haben wirklich 5 Vorstellungen die Woche gespielt, immer zu den zu dem Zeitpunkt geltenden Auflagen. Also teilweise auch nur für 20 Gäste oder für 25 oder für 30, dann mal wieder für 50. Und es kamen auch immer Leute. Also wir haben es wirklich versucht.
Kam denn da auch wieder dein Trotz rein oder war das auch eine Frage von Profitabilität?
Nein, profitabel war das gar nicht. Ich habe mir halt gedacht, dadurch, dass wir durch die Förderung der Stadt die Institution einigermaßen safe ist, ist es meine verdammte Pflicht zu öffnen. Es muss irgendein Theater geben, was offen ist, dass die Großen, die Größeren sich das nicht leisten können. Ne, angesichts dieser Auflagen war klar. Wo ich dachte, ich bin klein, ne, meine Fixkosten sind gedeckt, ich mache das jetzt. Und ich habe auch mit allen Darstellern gesprochen, denen war natürlich auch klar, hey, die Gagen werden nicht rosig sein. Die Gäste haben fleißig gespendet. Ich habe mit allen Verlagen telefoniert, habe gesagt, Leute, ich mache wieder auf, ich darf nur noch 20 Leute reinlassen, könnt ihr mit den Tantiemen runtergehen oder so? Und es kam ganz viel entgegenkommen. Es kam teilweise dann auch, dass Verlage auf die Mindesttantiemen verzichtet haben oder sowas. Und so haben wir das einfach ganz trotzig durchgezogen. Und für die Darsteller war es natürlich so, viel verdient haben sie nicht, aber eine Schauspielerin hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie sagte, es hat mir die Seele gerettet. Weil in einer Zeit, wo ich eigentlich Berufsverbot hatte, wusste ich, ich darf aber 2 Wochen an der Lugallee spielen und meinem Beruf nachgehen.
Die Herausforderung für dich ist ja, dadurch, dass du die nicht fest anstellst, kannst du kein Kurzarbeitergeld beantragen. Das sind alles Solo-Selbstständige.
Das sind alles Solo-Selbstständige. Für die gibt es kein Kurzarbeitergeld, für die Minijobber auch nicht. Meine Minijobber sind vor allem Studenten. Das sind ganz viele Studenten von der Kunstakademie, die von der Politik völlig vergessen sind, weil jeder sagt, naja, Studenten, da sollen die Eltern halt aushelfen. Jetzt gibt es aber einfach Familien, da können die Eltern nicht einfach ihren Kindern 500 Euro jeden Monat überweisen. Und in welchem Bereich arbeiten studentische Minijobber? In der Gastro oder im Theaterbereich? Also so. Während des ersten Lockdowns habe ich dann eine, bei der es ganz schlecht aussah finanziell, die konnte ich durchfüttern, dadurch, dass ich selber bei Aldi arbeitete und habe das dann irgendwie so rumgeschoben. Aber natürlich kannst du nicht alle retten, so als Einzelperson.
Also du sagst, die Stadt hat euch geholfen und unterstützt. Wie ist es beim Bund? Also du konntest dann ja immerhin die 9.000 Euro, glaube ich, Soforthilfe für Kleinunternehmen beantragen.
Genau, ich bekam die 9.000 Euro und habe sie jetzt im Dezember auch komplett zurückgezahlt. Denn da ich ja von der Stadt gefördert werde, das gilt als Einnahme. Und da ich meine Fixkosten ja an die Förderung der Stadt angepasst habe, damit die das abdeckt, durfte ich von den 9.000 Euro leider nichts behalten.
Das ist bitter, oder?
Ich habe sowas geahnt, ne? Und ich bin sehr vorsichtig. Deswegen hatte ich nur das davon angegriffen, was dringend nötig war. Und ich habe es halt jetzt zurückgezahlt. Dafür kam ja jetzt Novemberhilfe und eventuell Dezemberhilfe. Das gleicht das aus, sofern man die behalten darf. Weiß ja auch noch keiner. Und ich bin in diesem Jahr einfach sehr fit geworden, was Förderanträge angeht. Es gibt vom Bund noch ein paar Sachen. Also es gibt jetzt für Theater oder Kultureinrichtungen ein Fonds, wo man Geld für pandemiebedingte Umbauten haben kann. Das ist zum Beispiel eine super Sache, der war total unkompliziert. Der hilft jetzt nur indirekt, aber immerhin kann man jetzt die Zeit nutzen und kann in die Zukunft investieren.
Von wie viel Geld reden wir da?
Da reden wir von ungefähr 50.000 Euro.
Da könnt ihr ja schon eine Menge machen in unserem
Theater. Da können wir eine Menge machen in unserem Theater. Und dann gibt es noch einen anderen Fonds, wo...
Da musst du auch nicht alles selber heimwerken.
Nein. Da gibt es noch einen anderen Fonds, wo Privattheater unterstützt werden sollen. Also es gibt schon verschiedene Fördertöpfe, aber man muss auch immer gucken, dass man genau in den Fördertopf reinpasst. So. Ja, aber auch das habe ich gelernt. Auch das ist eine Sache, die an 2020 gut war, denn wäre das Jahr normal verlaufen, hätte ich mich mit sowas nie auseinandergesetzt.
Als du deinen Eltern erzählt hast, ich arbeite jetzt bei Aldi und fülle Regale auf, um wieder Geld zu verdienen, was war das für ein Gefühl?
Also meine Mutter war stolz. Der erste Kommentar meiner Mutter war, du bist wie die Oma. Ich habe eine sehr patente Urgroßmutter wohl gehabt, die ich selber nicht mehr kennengelernt habe. So eine richtige Trümmerfrau. Und das haben meine Eltern total gut geheißen, weil sie beide auch so sind, eine typische Nachkriegsgeneration. Man sitzt jetzt nicht zu Hause und meint, man geht raus und macht das, was getan werden muss. So. Und wenn das in dem Moment Aldi ist, dann ist das in dem Moment Aldi.
Hast du in dem Job mehr verdient als auf Bühnen, als Schauspielerin?
Nein. Also ich war überrascht, wie gut es bezahlt ist, das muss ich sagen. Aber nein, das stand nicht in Relation zum Schauspieljob.
Und jetzt im zweiten Lockdown arbeitest du nicht mehr bei Aldi, sondern in der Kita. Wie kam das?
Ja, das kam wieder auf Umwegen. Als der Lockdown bekannt gegeben wurde, das war ein Mittwoch, da wurde gesagt, ab Montag ist alles zu. Also war ich frustriert und habe mich abends wieder an den Rechner gesetzt und habe gegoogelt, wo werden gerade Leute gesucht. Und es wurden Leute gesucht in Corona-Teststationen. Also habe ich mich bei allen Corona-Teststationen in und um Düsseldorf beworben, unter anderem in der in Neuss, und die wird vom Roten Kreuz geleitet. Und am nächsten Tag kam dann ein Anruf vom Roten Kreuz. Ja, wir haben Ihre Bewerbung gesehen. Also in der Corona-Teststation brauchen wir niemanden, aber wir haben einen Engpass im Kindergarten. Machen Sie auch Kindergarten? Habe ich gesagt, ja, habe ich keine Ahnung von, aber ich komme mal vorbei. Und so war das. Also es kam wieder total auf Umwegen.
Du hast ja selber keine Kinder, oder?
Also ich habe einen Stiefsohn, da bin ich aber erst eingestiegen in die Erziehung, als er 2,5 war. Ja, aber insofern ein bisschen Erfahrung schon.
Wird euer Theater das Jahr 2021, egal wie lange Corona jetzt noch weitergeht, überleben?
Unser Theater wird das Jahr 2021 überleben, wenn wir irgendwann wieder öffnen dürfen und wenn uns die Förderung der Stadt bestehen bleibt. Natürlich sind die Haushaltstöpfe der Stadt dieses Jahr auch leerer als in den Vorjahren. Ich habe jetzt erstmal die Zusage fürs erste Quartal, aber im Februar findet die Haushaltssitzung statt und dann werde ich Bescheid bekommen.
Da geht es um diese 40.000 Euro.
Da geht es um diese 40.000 und die sind wirklich für mich existenziell. Klar, wenn es jetzt ein bisschen weniger wird, kann man das vielleicht über leichte Erhöhung der Preise ausgleichen oder so. Wenn diese Förderung komplett wegfallen würde, dann wird es hart. Dann muss ich mir Sponsoren suchen. Aber dann bin ich wahrscheinlich auch wieder trotzig und sage, gut, dann suche ich mir jetzt einen Sponsor. So.
Eine große Debatte, die bei diesem ganzen Thema, wen unterstützt die Politik eigentlich und wen nicht und wenn sie wen unterstützen, wie sehr, die dreht sich ja immer um diese Frage, was ist eigentlich systemrelevant? Und bei Theatern fand ich persönlich krass, als im Oktober, November der zweite Lockdown verkündet wurde, wurdet ihr ja quasi in einen Topf geworfen mit Bordellen und Spielhallen nach dem Motto, das sind Orte der Vergnügung, ja? Wie hast du dich eigentlich dabei gefühlt?
Oh, die Diskussion der Systemrelevanz ist eine sehr anstrengende Diskussion und hat auch die Kulturszene selber echt gespalten. Und es ist ganz schwer zu beantworten. Wenn man es jetzt ganz hart runterbricht, klar, eine Bevölkerung, die jetzt zum Beispiel im Kriegszustand ist oder so, wo es um die Befriedigung von Grundbedürfnissen geht, in dem Fall sind wir nicht systemrelevant. Ne, weil keiner stirbt, wenn er nicht zu uns kommen kann und keiner wird satt, wenn er zu uns kommen kann. So. Aber wir sind im zweiten Schritt systemrelevant. Wir sind wichtig für die seelische Gesundheit der Gesellschaft. Und insofern ist es schon richtig, nur eine funktionierende Gesellschaft kann sich dann auch Kultur leisten. Also ich würde uns nicht als primär systemrelevant sehen. Aber wir sind jetzt ja auch so langsam alle konfrontiert mit den Folgen von Corona, die nichts mit der körperlichen Gesundheit zu tun haben. Die Vereinsamung der Menschen, Gewalt in der Familie, so Sozialprobleme von Heranwachsenden und so weiter. Also klar, Corona ist eine gesundheitliche Bedrohung und ist eine wirtschaftliche Bedrohung, aber dahinter kommt noch viel, viel mehr. Und ganz viele Leute sind jetzt einsam oder ganz viele Leute neigen zu Depressionen oder ne, Corona verstärkt da alle möglichen Tendenzen. Und für diese Dinge ist die Kultur wichtig. Was das Bittere daran ist, das hat mir ein Veranstaltungstechniker gesagt, als ich auf diesen Alarmstufe Rot-Demos war. In guten Zeiten sonnt sich die Politik wahnsinnig gerne in der Kulturszene. Da geht man nach Bayreuth und lässt sich dort ablichten. Ne? Oder bei jedem Parteitag kommt irgendein Veranstaltungstechniker, der das Mikro aufbaut oder den Scheinwerfer setzt. Und dann lädt man sich noch irgendeinen tollen Schauspieler ein, der da eine Rede hält. Und genau die Leute, die in deren Licht man sich gerne sonnt, oder ne, die vergisst man jetzt. Und das ist so bitter.
Und auf welcher Seite, wenn du sagst, die Kulturszene ist gespalten bei der Frage, ist Theatersystem relevant, ja oder nein, stehst du? Also ja. Ist es Theater für dich systemrelevant?
Theater ist nicht für das körperliche Überleben der Menschheit wichtig, aber es ist für das seelische Überleben der Menschheit wichtig. Ich bin gespalten. Natürlich geht's primär, muss der Mensch körperlich unversehrt sein, was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf. Und dann können wir über Kultur reden. Dass man im Umkehrschluss aber diese riesige Branche jetzt einfach vor die Wand fahren lässt, ist auch nicht richtig. Ich habe, und das ist das Schwierige an dieser ganzen Zeit im Moment, das ist eine Frage, die ist zu groß für mich. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Wir sind alle gezwungen, im letzten Jahr oder auch jetzt Entscheidungen zu treffen oder uns eine Meinung zu bilden über Dinge, die einfach zu groß für uns sind, die wir nicht, ich kann es nicht sagen.
Ich würde sagen, wir haben jetzt genug über das vergangene Jahr geredet, wird Zeit, ein bisschen über die Zukunft zu sprechen. Und wir haben auch immer Fragen aus der Community dabei. Ich habe hier eine sehr schöne Frage, die ich dir einmal vorspielen möchte, die uns per WhatsApp erreicht hat.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo Christiane, hallo Max. Hier ist Toni Müskens aus München. Ich arbeite für die Schauburg und meine Frage geht in die Richtung, welchen Einfluss Corona auf das hat, was wir als Zuschauer am Ende auf der Bühne zu sehen bekommen, und zwar langfristig. Einige Theater haben ja in der Pandemie sehr stark auf Online gesetzt. Und Christiane, mich würde interessieren, ob du da spannende Theaterformen und Theaterformate siehst, die zutage gebracht wurden. Und wichtiger, ob da etwas dabei ist, was tatsächlich das Potenzial hat, langfristig auch Bestandteil eures künstlerischen Programms zu werden. Schöne Grüße und weiterhin ein gutes Gespräch. Tschüss.
Ja, es haben viele Theater Online-Formate gestartet. Es hat viel Technik im Theaterbereich Einzug gehalten. Ich glaube, dass sich das auch weiter verstärken wird, dass es weiter so Hybridmodelle geben wird, ne, wo Online- und Live-Erlebnis vermischt wird und so weiter. Aber ich glaube, dass sich das eher im Bereich der städtischen Theater oder der wirklichen so künstlerischen Szene fortsetzen wird. Ich glaube, in dem eher Boulevardbereich, den wir bedienen, da hat das überhaupt keine Relevanz.
Was genau erwartet uns da, wenn ihr wieder aufmachen könnt?
Ich fahre ganz normal, ich fange jetzt morgen mit den Proben zu einem neuen Mystery-Thriller an und bereite gerade das Sommerstück vor, das ist eine Krimi-Komödie. Ich steige ganz normal, sobald wir wieder öffnen dürfen, ganz normal in den von mir geplanten Spielplan wieder ein. Ich habe nichts umgestellt wegen Corona. Ich wurde kontaktiert von mehreren Autoren und auch Darstellern, die mir ihre Corona-Stücke angeboten haben, wo ich gesagt habe, nee Leute, weil ich die Erfahrung gemacht habe diesen Sommer, als wir zwischendurch wieder auf waren, wenn die Leute kommen, wollen sie das große C vergessen. Ich mache ganz normal weiter wie bisher.
Also bei euch wird es blutig und spannend werden.
Bei uns wird es blutig und spannend und ein bisschen was fürs Herz, sodass man abschalten kann.
Und worauf freust du dich am meisten, wenn es wieder losgeht?
Ich freue mich auf diesen Moment, kurz vor der Vorstellung, wenn die Scheinwerfer angehen. Die sind bei uns noch sehr alt, das surrt dann und knistert im ganzen Saal. Und dann, wenn man merkt, das Licht fährt runter und das Publikum wird still. Und dann rauszukommen. Dieses Wiedersehensgefühl. Darauf freue ich mich.
Wann rechnest du überhaupt damit, dass ihr wieder eröffnen könnt?
Optimistisch, wie ich bin, rechne ich mit einer Wiedereröffnung so im März, April. Sicher wieder unter strengen Auflagen, die dann hoffentlich über den Sommer allmählich gelockert werden. Wie es dann nächstes Jahr Herbst, Winter aussieht, wie weit die Impfungen fortgeschritten sind, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass es eine langsame Stabilisierung der Situation geben wird. Wir werden bis auf Weiteres, das haben wir im letzten Jahr praktiziert, das machen wir weiter, auf Abstand spielen, ohne Kussszenen, ohne Berührungen. Das funktioniert aber wunderbar. Wenn man sich einmal drauf eingestellt hat, ist das eigentlich relativ unproblematisch. Aber ich freue mich schon auch ein bisschen, wenn dann irgendwie 2022 oder 2023, wenn die endlich mal wieder knutschen dürfen auf der Bühne. Im Moment lösen wir alles mit Geigenmusik oder rotem Licht, was dann plötzlich kommt. Aber ich freue mich auch, wenn man mal wieder richtig sich anpacken darf.
Sehr schön. Wir freuen uns auch, Christiane, kommen langsam zum Ende von dieser Podcast-Folge und haben da noch die kleine Tradition, unsere Gäste immer nach einem persönlichen Tipp zu fragen, den man auch fernab von dem Beruf anwenden kann. Als ich darüber nachgedacht habe, was so du ziemlich gut können müsstest, habe ich mir gedacht, mit Lampenfieber umgehen. Kannst du dazu was sagen oder hast du das gar nicht?
Ich habe das nicht mehr. Ich habe es verloren. Also Lampenfieber hatte ich am Anfang und hat man manchmal noch so ein Kribbeln kurz vor einer Premiere. Aber im Grunde, wenn man fast jeden Tag auf der Bühne steht, verliert man es irgendwann. Was mir aber in solchen Situationen hilft, ist immer das Worst-Case-Szenario vorstellen. Okay, was passiert schlimmstenfalls? Mir rutscht das Kleid runter, ich fall hin, ich breche mir den Arm und die Welt wird nicht untergehen. Dann habe ich halt morgen einen Arm im Gips. Also wenn man sich einfach bewusst macht, dass all das, wovon man Angst hat, eigentlich ein Pups ist im Vergleich zum großen Ganzen, dann rockt man auch eine Premiere.
Christiane, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg für die neue Spielsaison.
Yay! Dankeschön.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich bin jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder ihr schickt uns ganz einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt und uns bei Apple oder Spotify eine Bewertung hinterlasst. Die nächste Folge erscheint wie immer am kommenden Donnerstag. Dann begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Und zu Gast hat sie Uwe Kerkmann, der mit dem EUREF Campus einen neuen Standort für Startups, Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Düsseldorf entwickelt. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Euer Max.
Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.